Level Up Klinikführung. Innovative Ideen für leitende Krankenhausärztinnen und Ärzte. Der Podcast zum CB-Chefärztebrief mit Dr. Benedikt Carstensen.
Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zur heutigen Episode von Level Up Klinikführung. Heute geht es um Innovation in der ärztlichen Fort- und Weiterbildung. Auch hier ist das Angebot an innovativen Lösungen immer größer werdend und man ist schwierig dabei, den Überblick zu behalten. Und bekannte Formate wie Journal Clubs, M&M-Konferenzen oder Skills Lab bekommen langsam zunehmend Konkurrenz durch digitale Angebote. Heute möchte ich über Innovation in der Weiterbildung sprechen und wie zeitgemäße Weiterbildung eigentlich aussehen kann, was man dafür braucht. Und Sie werden sehen, finanzielle Ressourcen sind es gar nicht unbedingt. Dafür habe ich mir einen sehr spannenden Gesprächspartner ausgesucht, Sebastian Caso. Sebastian, schön, dass du da bist.
Hallo Benedikt, vielen Dank für die Einladung.
Sebastian ist Facharzt für Anästhesie. Er ist langjähriger Chefarzt mit verschiedenen Stationen und zuletzt auch ärztlicher Direktor in einer Klinik in Hamburg. Und nun Gründer eines innovativen Startups zur Verbesserung des Workflows in Krankenhäusern. Sebastian, bevor wir gleich starten, mal so eine offene Frage. Weiterbildung, ärztliche Weiterbildung oder Fortbildung. Die meisten denken gleich in Lernformaten wie Journal Club und so weiter. Aber ich würde gerne erstmal einen Schritt raus machen und dich fragen, woran denkst du, wenn du Weiterbildung oder Fortbildung hörst? Was sind da deine Assoziationen? Was ist denn eigentlich für dich Weiterbildung?
Also das erste Wort, das mir dabei einfällt, ist Alltag. Die größte Herausforderung für mich ist die Integration in den Alltag. Weiterbildung und Fortbildung ist für mich fester und integraler Bestandteil des alltäglichen Daseins, insbesondere in der Medizin. Das ist das wirklich allererste, was ich bei deiner Frage damit assoziiere.
Wie wichtig ist Weiterbildung, Fortbildung dir persönlich oder auch den Mitarbeitenden? Wann ist Weiterbildung gut?
Also bei der Wichtigkeit muss ich sagen, dass ich glaube, der Stellenwert hat immer mehr zugenommen. Es ist so, dass auch in den Gesprächen mit jungen Kolleginnen und Kollegen, sei es zum Beispiel bei Interviews, Einstellungsgesprächen, bei Zwischengesprächen, immer wieder rauskam, dass man das schon mittlerweile als Motor seines Alltags und seines Arbeitens empfindet. Und das kann ich auch extrem gut nachvollziehen. Wenn ich das gewichte zum Beispiel mit dem Gehalt, dann ist es sicherlich in den Top 3 der Dinge, die Mitarbeitende und auch mich selbst bewegen. Fort- und Weiterbildung, sich weiterentwickeln zu können, ist einer der maßgeblichen Motoren für die Individuen, die in der Medizin arbeiten. Und aus meiner Sicht ja auch, das ist dann so die Brille des Abteilungsleiters oder Mitglieds der Geschäftsführung in einem Krankenhaus. Aus der Vogelperspektive ist es natürlich auch der Innovationsmotor. Fort- und Weiterbildung ist da eigentlich nicht mehr wegzudenken. So viel zu der Wichtigkeit. Und in der Umsetzung gibt es natürlich ganz viele bunte Bilder, die man hier nutzen kann, von den ganz basalen Momenten, die manchmal auch einen reduzierten Blick darauf brauchen, bis zu den Hightech und unfassbar innovativen Formaten, die man da so im Hinterkopf haben kann.
Super, dann möchte man gleich drauf eingehen. Vielleicht kommen wir mal weg, erstmal von wie Weiterbildung im Alltag integriert ist und was man dafür braucht, hin zu Lehr- oder Lernformaten. Journal Club, M&M-Konferenzen hatte ich eingangs schon gesagt. Welche Erfahrung hast du da? Wonach hast du vielleicht auch selbst deine Lehr- oder Lernformate gewählt?
Ja, ich glaube, da waren drei Punkte für mich ganz wichtig. Der erste Punkt ist, Content ist King. Also egal, was für ein Format man sich aussucht, solange man einen Bezug zu dem hat, was die Teilnehmenden dann auch wirklich verarbeiten und in ihren Alltag integrieren können, lassen sich viele auf vieles ein. Und das ist dann Punkt Nummer zwei. Das ist die Vielfalt. Ich glaube, sich immer nur auf ein Format zu reduzieren, ist ein Fehler. Man sollte immer versuchen, ein bisschen Kreativität mit einzubringen. Der Punkt Nummer drei ist das Ausprobieren. Sich gerne auch mal nicht auszuruhen auf den bewährten Formaten, die man so hat, sondern wirklich neue Wege zu gehen und auch mal auf die Nase zu fallen und zu sehen, dass das vielleicht für einen selbst oder das Team nichts ist. Du hast eingangs jetzt schon einige Formate genannt. Journal Club zum Beispiel. großartiges Format, wie ich finde, bringt einen dazu, immer auf dem neuesten Stand zu sein. Man kann versuchen, wissenschaftliche Aspekte mit einzubringen, kann diese auch wissenschaftlich diskutieren, natürlich und auf eine andere Art und Weise als reine Frontarbeit in den Dialog gehen. One-Minute-Wonder als Beispiel finde ich großartig. Ich persönlich habe große Freude und aber auch Erfolge gehabt mit dem Whiteboard-Teaching, wie ich es nenne. Also lasst uns beginnen mit einem weißen Brett an der Wand und lasst es uns im Dialog füllen mit Informationen. Mini-Skill-Wonder haben wir damals noch erfunden. Das ist eben dann nicht das Blatt Papier, in dem Informationen ausgetauscht werden innerhalb kürzester Zeit, sondern sind einfach Mini-Skills, die man ja in der Medizin häufig in verschiedensten Fachgebieten auf die verschiedensten Arten und Weisen braucht. Also ein Fass ohne Boden, aber ausprobieren ist hier, glaube ich, einer der maßgeblichen Aspekte, die man nicht vergessen darf.
Kannst du noch mal das Mini-Skill-Wonder kurz beschreiben, wie das als Format ausgesehen hat oder wie das konkret dann erlebt wurde?
Ja, ganz häufig gibt es ja theoretisch viel zu erklären zu praktischen Themen, die man dann einfach erlernen muss. Und ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, den ganzen Shishi außenrum einfach mal wegzulassen und sich wirklich auf die Praxis zu fokussieren, aber da auch nicht von Pontius zu Pilatus zu rennen, sondern eine Maßnahme zu erlernen. Zum Beispiel das Bohren mit der Easy.io in den Humerus, aber dann halt auch nur in den Humerus. Das ist dann halt das Mini-Skill-Wonder für diese paar Minuten, die du hast. Wie bringe ich diese Nadel am besten interossea in den Humeruskopf? Und vielleicht in der nächsten Woche eben für den Tibia-Kopf oder von mir aus auch die ZVK-Anlage. Kann man natürlich innerhalb von 90 Minuten ausufernd anfangen, so durchzukauen. Man kann aber auch mit einem kleinen Setting versuchen, einfach einzelne Aspekte rauszuarbeiten und zu schauen, wie man die optimiert. Wie halte ich die Nadel richtig bei unruhigen Patienten und führe trotzdem den Draht ein? Und was mache ich, wenn der Introducer auf den Boden fällt? Aus meiner Sicht eine absolute Kleinigkeit. Je nach Ausbildungsstand kannst du dir so auch die Intubation heraussuchen oder eben das Legen eines Zugangs. Und wo ich das nochmal sehr gefeiert habe, diese Mini-Skill-Wonder, war eben einzelne Maßnahmen herauszunehmen im Rahmen der Reanimation. Warum muss man die Reanimation wirklich von die Patientin oder der Patient ist leblos zu Boden gegangen bis zum ROSC und dem Management durchziehen? Warum kann ich nicht einfach die effektive Herzdruckmassage in den Fokus nehmen und nur darauf achten? Oder die No-Flow-Time zu reduzieren im Rahmen einer Herzdruckmassage, Defibrillation, Herzdruckmassage-Maßnahme oder eben die Intubation unter laufender Herzdruckmassage. Lauter Mini-Skills, die du rausnimmst, als kleinen Mikrokosmos, dich darauf fokussiert, stürzt mit dem Team und im Anschluss einfach wieder in den Alltag zurückgehst.
Ich finde es spannend, also von der Lerntheorie, die dahinter steht, ist ja, wir Menschen brauchen Lernimpulse und diese Impulse müssen wir erleben und dann prozessieren. Und ich höre daraus, dass du da versuchst, ein optimales Verhältnis aus Zeitaufwand und trotzdem Lernimpulse, effektive Lernimpulse herzustellen, die dann den Weiterzubildenden oder auch, ich meine, im erfahrenen Bereich ist es ja trotzdem nochmal gut, Skills nochmal weiter zu optimieren, weiter zu lernen und sich weiterzuentwickeln, um diese Impulse eben zu bieten und jeder kann sich dann noch weiterentwickeln. Und dir war auch wichtig, diese Alltagspraktikabilität, indem man jetzt nicht auf diese 60-minütige Journal Club-Formate geht, die mancherorts noch außerhalb der Arbeitszeit gelegt wurde, weil Weiterbildung ja eigentlich im Alltag eh funktionieren sollte und dann diese Formate auch wirklich außerhalb der Arbeitszeit noch durchgeführt werden. Deshalb finde ich das ganz spannend und dann auch wegzukommen von dem Gedanken, nee, ich muss es so machen, wie ich es früher gemacht habe in diesem Format, sondern ich probiere aus, was funktioniert, auch mal versuchen, Prozessketten in einzelne Teile zu brechen und wirklich nur einen Teil, einen Prozessschritt da separat zu thematisieren, höchst spannend und sicherlich auch für die Weiterzubildenden oder auch die Ärztinnen und Ärzten mit Erfahrung einfach gewinnbringend. Okay. Gibt es denn irgendwas, was du kritisch siehst oder wo du in deinem Umfeld das meiste Potenzial siehst, wie Weiterbildung besser gemacht werden könnte?
Ja, also ich mag es nicht so gerne, wenn man Formate verfolgt, nur um des Formats willen. Das ist, da habe ich so eine Art Allergie. Und manchmal verfolgt man ja sogenannte innovative Formate und die sind dann hochtrabend digital oder mit einer tollen Brille auf, die dich in die Welt des Schockraums transportiert und so. Und ich glaube, da geht ganz viel. Und ich bin mir sicher, wenn man es ordentlich anstellt, ist es auch wirklich gewinnbringend. Ich mag nur nicht, wenn man Maß und Ziel verliert und solche Formate verfolgt, der Formate wegen. Und wenn man dann aber ganz nüchtern mal einen Schritt zurückgeht und macht mal so einen Schlussstrich drunter und guckt, was für ein Output habe ich wirklich in Relation zum Aufwand, sieht man, dass die Teilnehmenden jetzt wirklich nicht so sehr viel mehr davon profitiert haben. Aber zum Beispiel mehr Zeit, mehr Geld, mehr einfach Arbeit da rein investiert worden ist, als einfach notwendig war. Das halte ich für einen großen Fehler, ehrlicherweise. Also ich finde, gerade in der Fort- und Weiterbildung, die im Alltag integriert sein muss, weil es einfach das ist, was uns antreibt und wovon wir auch in unserem Alltag zehren, insbesondere in der Medizin, muss immer wieder klar sein, dass ich mit dem, was ich leisten kann, möglichst viele möglichst gut erreicht habe und die dann auch wirklich mit einem guten Gefühl rausgehen, aber auch mit einem Mehrwert.
Also das Ziel muss eine kontinuierliche Weiterbildung sein oder Weiterentwicklung auf professionellen Ebene. Und wie man das jetzt erreicht, ist sozusagen sekundär. Und da ist natürlich gut, wenn man letztlich den Aufwand mit dem Output auch wirklich vergleicht und vielleicht da auch mal sich kritisch nochmal hinterfragt, die aktuellen Formate, die wir gerade durchführen, haben wir überhaupt den Luxus für dieses Verhältnis an Aufwand und Outcome oder sind wir gezwungen, das optimaler oder effizienter zu gestalten, die Weiterbildungsformate? Wie hast du denn versucht, die Weiterbildung zu integrieren in den Alltag? Also das eine ist jetzt sozusagen die wirklichen Weiterbildungsformate, wie jetzt zum Beispiel 15 Minuten, wir besprechen Mini-Skills Wonder oder andere inhaltliche Besprechungen. Wie hast du es denn sonst noch geschafft? Was war da für dich noch wichtig, was dann letztlich die professionelle Weiterentwicklung gut gefördert hat?
Ich glaube, ich alleine habe da überhaupt nichts bewirkt, weil es ist ein Teamsport, ne? Also wenn man es nicht schafft, irgendwie das als Philosophie doch zumindest in die Führungsmannschaft zu tragen, aber auch alle anderen Kolleginnen und Kollegen zu motivieren, sich daran zu beteiligen, dann wird das ein Rohrkrepierer. Natürlich gilt es als Führungskraft da den Impuls zu setzen, aber wenn man es nicht schafft, das irgendwie als Philosophie ins Team zu tragen, dann wird man scheitern, denn man kann in Abhängigkeit der Abteilungsgröße ohnehin und natürlich auch des Umfeldes, jetzt bin ich ein Kind der Not von Medizin, da ist das immer ein bisschen schwer planbar, kann man das einfach allein nicht so gut leisten. Ich glaube also, der erste Schritt ist klar zu machen, dass Fort- und Weiterbildung einem selbst wichtig ist, nicht nur für sich selbst und für die Abteilung, sondern auch für jeden Einzelnen und jede Einzelne im Team, dass es sich lohnt, daran festzuhalten und sich auch aktiv daran zu beteiligen. Der zweite Schritt ist, als Vorbild voranzugehen. Das heißt, wenn man seine Zeit wirklich auf dem Flur verbringt, das dann in den Alltag zu integrieren, so gut es geht. Und das fängt mit Kleinigkeiten an. Aus meiner Sicht schon mit der Sprache. Wenn jemand zu dir kommt und hat ein EKG in der Hand und fragt, lieber Benedikt, ist das ein Herzinfarkt? Jetzt hast du zwei Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Du kannst sagen, ja, oder du kannst sagen, ja, weil. Und danach brauchst du nur 10, 15, vielleicht 20 Sekunden. Und du hast was eingebunden, was sehr wohl mit Fort- und Weiterbildung zu tun hat, insbesondere wenn man es bewusst auch so deklariert. Und dein Gegenüber wird viel zufriedener nach dieser Frage weiter in den Alltag zurückgehen, als er es mit einem einfachen Ja gewesen wäre. Das heißt, die Sprache macht aus meiner Sicht sehr viel aus. Und das Zweite ist das Bewusstsein für den freien Moment und diesen freien Moment auch wirklich für die Fort- und Weiterbildung zu nutzen. Dadurch hast du nämlich auch in hektischen Alltagssituationen immer wieder die Möglichkeit, durch Kleinigkeiten einzugreifen und dir ein Thema herauszusuchen und einfach mit wenig Dingen viel zu transportieren. Und so schaffst du es in einem Team, wenn jeder mitmacht, Fort- und Weiterbildung in den Alltag zu integrieren.
Was meinst du mit freien Momenten?
Naja, auch in den hektischsten Notaufnahmen hat man zusammen auch mal 20 Minuten. Und jeder weiß, dass in Notaufnahmen morgens auch nach dem ersten Rundgang dann eben doch nochmal 20 Minuten übrig bleiben, die man entweder, aus meiner Sicht auch wichtig, mit einem netten kollegialen Gespräch verbringen kann oder das auch gleich mit Inhalt füllt und diese Chance nutzt, um halt irgendetwas Tolles daraus zu machen. Ich glaube, man muss es nicht immer institutionalisieren. Ich war jetzt in der letzten Woche in einem pathologischen Institut an der großen Uniklinik. Es hat mir sehr gut gefallen. Da ist es Chefsache, zur selben Zeit an jedem Tag in ein Teaching zu gehen. Alle ans Mikroskop, sein Fachgebiet, alle gucken rein. Er teacht für eine Stunde. Jeden einzelnen Tag. In der Pathologie geht es relativ gut. In der Notfallmedizin kommt der nächste Schockraum rein und dann ist es halt vorbei. Das heißt, das Konzept gibt es nicht. Es gibt viele Wege, die nach Rom führen, aber man muss sich natürlich an seine Umweltbedingungen anpassen. Selbst die der unplanbaren Notfallmedizin ist aber kein Grund, darauf zu verzichten.
Also finde ich schön, einfach Selbstverständnis für die Weiterbildung und auch für das Vermitteln von Skills und auch Wissen zu etablieren in der eigenen Abteilung, die das Führungsteam so ein bisschen mit in Verantwortung zu nehmen. Du hast jetzt gerade ein Buch veröffentlicht über was Führungskräfte aus der Notfallmedizin lernen können. Nochmal da ein, zwei Sätze von dir. Wie wichtig ist eine funktionierende Führungskultur oder auch ein Führungsteam für das Thema Weiterbildung?
Es ist maßgeblich. Wenn die Führungskraft es nicht vorlebt und nicht klar macht, dass es wichtig ist für die Abteilung und jeden Einzelnen, dann wird es keiner leben. Und wenn du wirklich möchtest, dass Fort- und Weiterbildung quasi in der Umgebungsluft ist oder Bestandteil deiner DNA, wie ich so häufig sage, ist es einerseits die Fortbildungsvorbildfunktion der Führungskraft, aber natürlich andererseits auch die Abhängigkeit, dass jeder mitmacht, die Essenz, die das wirklich vorantreibt. Und mit jeder mitmacht meine ich doch auch nicht, dass ausschließlich die Führungskräfte in der Position sein müssen, die top-down, wie man neudeutsch sagen würde, die Lehre vermitteln. Aus meiner Sicht gibt es immer zwei Arten von Menschen. Es gibt den Menschen, der gerade etwas weiß und den, der es nicht weiß. Und das ist doch unabhängig von jeder Hierarchiestufe. Also wenn jetzt eine Assistenzärztin von einem tollen Kongress wiederkommt und hat eine super tolle neue Information und ich habe sie nicht, dann will ich das doch wissen. Dann möchte ich doch, dass sie ihr Wissen teilt. Und das nicht nur mit mir, sondern doch bitte mit allen im Team. Und das heißt, es ist Führungsaufgabe, nicht nur klar zu machen, dass es wichtig ist und nicht nur dafür eine Plattform zu bieten und als Vorbild vorzuleben, sondern gleichzeitig auch zu zeigen, dass es eben Menschen gibt, die es wissen und die es nicht wissen. Und dass man ohne geblamed zu werden, ohne verurteilt zu werden, ohne Angst davor zu haben, einen Fehler zu machen, sein Wissen teilen darf und man in den Dialog auf Augenhöhe geht, damit zum Schluss aus diesem Raum lauter Leute rauskommen, die das Label "Ich weiß es jetzt auch" auf der Stirn tragen. Und damit kriegst du doch so ein Team schnell voran. Aber natürlich steht's und fällt's mit der Führungspersönlichkeit, gehört aus meiner Sicht absolut dazu.
Und wir wissen natürlich auch, Arbeitsatmosphäre ist gleich Lernatmosphäre. Da ist natürlich auch das Gefühl, ich kann Fragen stellen, ohne gleich an den Pranger gestellt zu werden. Ich kann auch Fehler besprechen, zugeben, daraus lernen, vielleicht auch aus den Fehlern von anderen lernen. Wichtig, wie hast du versucht, diese Vertrauensatmosphäre in deiner Abteilung auch wirklich aktiv zu gestalten oder zu etablieren?
Naja, wir sprechen die Dinge aus und wir leben sie vor. Also wenn ich was nicht weiß, dann muss ich es halt sagen. Wenn ich Chefarzt bin und was nicht weiß, dann muss ich es halt auch sagen. Das beginnt schon damit, wie du deine Leute einstellst, aus meiner Sicht. Wenn man offen formuliert, dass man Menschen einstellt, weil sie etwas wissen und können, was du nicht kannst, dann haben die schon ein ganz anderes Standing am ersten Tag. Und so passen sie ins Team und bringen ihren Mehrwert ein. Und dazu gehört natürlich auch, wenn man als Chef einen Fehler macht, zu sagen, ich habe einen Fehler gemacht und wer kann es jetzt besser machen oder was können wir zukünftig tun, um das zu vermeiden. Es gehört dazu, eine Lernkultur aufzubauen, keine Blame-Kultur. Ich rede auch nicht von der Fehlerkultur. Und dazu gehört eben auch nicht den Schuldigen zu suchen, sondern innerhalb des Systems zu schauen, was zu einem Fehler geführt hat. Das ist eine extrem mannigfaltige, multifaktorielle Führungsaufgabe, die immer mit dem Arbeits- und Lernumfeld Hand in Hand geht und eben auch nicht nur in speziellen Situationen gelebt werden darf. Was meine ich damit? Ich kann jetzt mit dir in den Schockraum gehen und sagen, lieber Benedikt, das ist der Schockraum. Und wenn wir im Schockraum sind, dann ist das hier eine flache Hierarchie und wir sind alle gut auf Augenhöhe und du kannst immer sagen, was du meinst und deine Bedenken äußern, weil ich habe in meinem letzten Kurs gelernt, dass man das so sagen muss. Ja, und dann gehe ich mit dir aus dem Schockraum raus und wir sind auf dem Flur und als Chefarzt lebe ich genau das nicht, sondern Suche sehr wohl den Schuldigen, suche sehr wohl den Fehler, rede über Menschen statt mit Menschen. Und die kriegen das ja auf dem Flur mit. Warum sollten sie also dir das Vertrauen schenken, im Schockraum das so zu leben, wie gerade so offiziell und nach Lehrbuch formuliert, wenn ich doch außerhalb des Schockraums das nicht an den Tag lege? Und egal, ob das Lehre ist oder ob das Lernkultur ist oder ob du es als Just Culture oder psychologische Sicherheit bezeichnest, alles so Aspekte, die man in einen Topf schmeißt, weil sie miteinander zusammenhängen, nicht das Gleiche sind, aber das eine nicht ohne das andere kann. Solange du das nicht lebst, authentisch, und versuchst es immer wieder klarzumachen, solange wirst du größte Probleme haben, solche Kulturen aufzubauen und wirklich Vertrauen zu entwickeln.
Ja, ich glaube, das Thema Walk the Talk, das Vorleben, was man eben auch sagt, was man fordert, ist ganz wichtig, ist Führungsaufgabe. Und schön, dass du in diesem Kurs warst, in dem du das sowas gelernt hast, ja. Jetzt ist natürlich die systematische Ausbildung bezüglich Führungskultur und Führungskompetenzen weitgehend noch nicht so weit fortgeschritten. Viele in Leitungsfunktionen haben auch noch sozusagen die Sozialisation der früheren Schule letztlich im Blut, ja. Und ich erfahre es ja auch immer wieder, wenn wir oder wenn ich Führungskräftetrainings gebe, dann kommt als Rückmeldung: Oha, jetzt habe ich was gehört. Jetzt muss ich eigentlich genau das verlernen, was ich in den letzten 20 Jahren gelernt habe. Ich glaube schon, es ist wichtig, Weiterbildung auch erweitert zu denken und nicht alleinig auf diese Weiterbildungsformate zu reduzieren, sondern eben auch, zumal alles irgendwie ökonomisch schwieriger wird, wirtschaftliches Korsett wird immer enger, dass man eben sagt, okay, wir müssen es so gut wie möglich im Alltag integrieren. Und da ist eben insbesondere, je größer die Abteilung ist, auch einfach wichtig, die Oberärztinnen und Oberärzte mit ans Board zu bekommen, weil die, ich sage immer, kulturprägend sind. Also die sind quasi prägend, wie dann letztlich auch die Stimmung und alles sein kann. Dementsprechend ist es wichtig, sozusagen alle mit an Bord zu holen, wie du es auch vorher gesagt hattest. Ich würde gern nochmal auf das Thema digitale Technologie im Rahmen der Weiterbildung kommen. Du hattest vorher schon gesagt, man muss nicht ein Tool des Tools wegen benutzen, sondern es geht eigentlich immer um Ziele und Zielerreichung. Jetzt ist die Zielerreichung natürlich eine gute Weiterbildung, also Kompetenzerwerbung oder mit dem Ziel, Facharztwissen und Facharztkompetenzen, also Skills, zu erreichen. Vielleicht da, wo stehen wir gerade bei den technologischen Hilfsmitteln oder Tools? Was ist aus deiner Sicht in welchen Fällen hilfreich? Was ist da so deine Einschätzung? Und vielleicht auch, was ist denn absehbar, was in den nächsten 1, 2, 3 Jahren passieren kann?
Also ich finde, dass wir natürlich mit der Digitalisierung so einige Möglichkeiten haben, die wir auch nutzen sollten. Zum Beispiel fallen mir da eine Menge immer wieder sich wiederholende Inhalte ein, die zum Beispiel maßgeblich in Pflichtfortbildungen zu finden sind, wo es sehr wohl gilt, Inhalte zu refreshen, alles, was man schon gehört hat, aber es meistens nicht neu diskutieren muss, weil ehrlicherweise in den letzten 5 Jahren überhaupt nichts Neues passiert ist. Das sind Formate, die aus meiner Sicht in guten Online-Fortbildungen einen guten Platz haben. Die sind ressourcenschonend, die kann man auswerten, man kann gucken, ob man Leute auch wirklich zur Pflichtfortbildung getragen hat. Man kann sie interaktiv gestalten, man kann sie mit einem Fragekatalog versehen, man kann gucken, wo sind die Stärken, wo sind die Schwächen, kann das nutzen, um für das nächste Mal ein bisschen anzupassen und hier quasi sein Team weiter voranzutragen. Also das finde ich zum Beispiel ist extrem charmant. Gut gemachte Videoformate, hier ist allerdings das Stichwort gut gemacht, da muss man echt drauf aufpassen. Das ist eine Heidenarbeit, es richtig zu machen. Aber gut gemachte Videoformate, sowohl zu theoretischen Inhalten als auch zu praktischen Skills, halte ich für eine gute Grundlage, um darauf vielleicht auch aufzubauen, um dann weiteren Schritt in die praktische Übung überzugehen, sodass man dezentral jeden mitnehmen kann, der diese Video-Teachings hat, um dann zum Beispiel in den Gruppen das aufzunehmen und gemeinschaftlich vor Ort und auch im Dialog in die Praxis einzutauchen und da zu gucken, wie man die Leute weiterführen und weiter rantragen kann. Darüber hinaus gibt es jetzt natürlich die super abgefahrenen Sachen, also von OP-Techniken, die man zukünftig sehr gut trainieren kann, ohne dafür wirklich am lebenden Objekt trainieren zu müssen. Bis hin zur Teaminteraktion ist sicherlich einiges möglich, obwohl nicht alle Leute vor Ort sind. Inwiefern sich das wirklich etablieren wird und wie gut und wie schnell das sein wird, weil es dann auch Sinn hat und wirklich die Realität abbildet. Das mag ich zeitlich nicht vorauszusehen, aber darin ist aus meiner Sicht natürlich ein großes Stück weit Zukunft zu sehen. Sollten wir auch weiter verfolgen. Ich finde es nur wichtig, dass man es dann in den Alltag integriert und auch formuliert, wenn es soweit ist. Also wenn ich diese Dinge entwickeln will und entwickeln muss, dann muss ich das tun. Dann sollte man das aber auch in den Alltag integrieren und sagen, das ist in einem Entwicklungsstadium und wir sollten, wenn wir die Kapazitäten dafür frei haben, gucken, dass wir uns daran beteiligen und es vorantreiben. Seinem Entwicklungsstadium quasi jemandem vor die Füße zu werfen und zu glauben, dass damit eine gute Fortbildung sichergestellt sei, halte ich für einen großen Fehler. Und da bitte ich immer wieder, dass man differenziert damit umgeht und sich anschaut, in welchem Stadium ist gerade das neue, Klammer auf, digitale, Klammer zu, Produkt. Wo will ich wirklich was erreichen und ist es das zu erreichen bereits heute in der Lage?
Also, was ich mir ja immer die letzten Wochen, Monate überlegt habe, ich glaube, wir kennen das alle, wenn wir Fortbildungen besucht haben, beispielsweise jetzt Leitlinien, Refresher oder wie auch immer, wenn man in der Fortbildung ist, ein Teil weiß man und ein Teil weiß man nicht. Und danach, von dem Teil, was man nicht weiß, behält man einen Teil und einen anderen Teil halt auch nicht. So bisher, deshalb fand ich es auch vorhin ganz spannend, als du gesagt hast, man sollte verschiedene Formate machen, weil bei verschiedenen Formaten lernt man auch unterschiedliche Perspektiven oder Inhalte von dem gleichen Thema. Weil was ich mir immer überlegt habe in den letzten Wochen, Monaten war, eigentlich wäre es doch schön, so eine Art KI-Lernassistent zu haben. Kein ChatGPT auf Basis von kuratiertem Wissen, sondern ein KI-Assistent, der weiß, was ich weiß und dementsprechend auch weiß, was ich nicht weiß. Und er weiß genau auf Basis von dem, was ich weiß, wie er mir Dinge erklären kann, damit ich mich kontinuierlich weiterentwickeln. Jetzt sind wir noch nicht so weit. Ich bin gespannt, ob es zu so einem Art Produkt überhaupt kommt. Mit KI und Technologie und Digitalisierung ist natürlich vieles möglich. Was denkst du dazu? Also jetzt gerade, wenn ich so sage, so ein KI-Assistent, der mein persönlicher Lernassistent ist.
Ja, also ich glaube, dass ich zum Beispiel ein Lerntyp bin, der da total drauf abfahren wird. Und natürlich gibt es da verschiedene Möglichkeiten, wie man das heute schon so ein bisschen antesten kann. Das ist dann vom Prompt abhängig, ne? Wie du die KI fütterst und worauf sie ausgerichtet ist. Aber wenn du zum Beispiel klar machst, ich nehme dir jetzt mal ein Beispiel, dass du jetzt ein Weiterbildungsassistent in der Anästhesiologie bist und du bist im vierten Jahr und möchtest in 1,5 Jahren deinen Facharzt machen und jetzt im Dialog anfangen, dich darauf vorzubereiten. Und dann kannst du ja die ersten Themen bestimmen, kannst sagen, lass uns jetzt mal über, was weiß ich, Narkosegase sprechen. Forderst dann die KI deiner Wahl auf, mit dir im Dialog eine fachmännische Diskussion zu führen in Abhängigkeit des Facharztkatalogs 2025. Ah, dann wirst du merken, dass du schon einen soliden Gesprächspartner hast, der dir immer wieder neue Informationen gibt in kleinen Happen. Und wenn man nicht den Fehler begeht, nach jeder Frage von vorne anzufangen, sondern zu sagen, lass uns im Dialog bleiben, bis ich dich bitte zu unterbrechen, dann kannst du über eine Stunde heute schon gute inhaltliche Diskussionen führen mit einem sicherlich großen Mehrwert. Letztendlich, und das ist ja das, was du jetzt gesagt hast, gibt Dinge, die du weißt, aber auch Dinge, die du nicht weißt. Wenn du den Facharztkatalog als Beispiel, als Basis gegeben hast und das Thema vorausgegeben hast, dann hast du hier natürlich die große Chance, dich auch weiterzuentwickeln und auch die Sachen nachbohren zu lassen in einem nächsten Gespräch am nächsten Tag, bei dem du der KI gesagt hast, hier war ich aber offensichtlich nicht ganz sicher, lass uns da nochmal den Ball aufnehmen und das repetieren. Also das wird aus meiner Sicht eine große Zukunft sein. Die letzten 6 Monate habe ich so mein Englisch aufgefrischt und war immer im Dialog am Strand laufend und habe mich tatsächlich mit ChatGPT auf Englisch unterhalten zu verschiedensten Themen über künstliche Intelligenz, Startup-Entwicklung und andere Themen, wo das Vokabular nicht so deutlich war. Das funktioniert ganz wunderbar. Ich finde es dann noch interessant, wenn man es anfängt, in haptische Tätigkeiten oder Operationen mit einzubinden, weil man dann vom Standard mal vielleicht abweichen kann, eine Komplikation einbaut, guckt, wie man mit dieser Komplikation umgeht, diskutiert, wie man es hätte anders machen können und warum es hätte vielleicht einen besseren Weg geben können. Und die Dynamik, die wird mir in Zukunft viel Spaß machen. Da gucke ich mit einem großen Auge drauf, bin gespannt, wohin wir kommen.
Ja, ich glaube, mit dem Thema KI haben wir wirklich gerade eine beginnende Entwicklung, wo noch nicht absehbar ist, wo das hingeht. Wir wissen nur, es wird uns alle nachhaltig verändern. Es wird ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten der Verbesserung geben. Gerade so, wenn es ums Thema Lernen geht oder Effizienz. Und wir sind jetzt in einem zu einem Zeitpunkt im Gesundheitswesen, wo wir Weiterbildung effizient gestalten müssen. Wir haben nicht mehr den Luxus, weder bei der Patientenbehandlung noch bei der persönlichen Wissensanreicherung ineffizient zu sein. Und da kann uns KI auch weiterhin noch gut unterstützen. Wir können uns gar noch gar nicht vorstellen, was da alles in Zukunft noch möglich sein wird. Wir haben viel über Weiterbildung und aktuell, wie man Weiterbildung gestalten kann, gehört, gesprochen. Wir haben vor allem besprochen, dass das ganz wichtig ist, die Weiterbildung und Weiterbildungsaspekte in den Alltag zu integrieren, die Lernformate oder Lehrformate zu hinterfragen, auch kritisch zu beurteilen, wie ist der Output für diejenigen, die anwesend sind, wie hoch ist der Aufwand zeitlich oder vielleicht auch finanziell, und da auch nochmal ehrlich für sich und seine Abteilung ins Gericht zu gehen. Ansonsten Tools muss man nicht oder neue Tools muss man nicht nur probieren, weil sie neu sind, sondern man sollte immer das Ziel im Blick haben. Und was ich noch schön fand, Lerninhalte nach den Bedürfnissen zu gestalten, dass man das eben auch nicht vergisst, weil auch da Lerntheorie ist, wir bilden Synapsen auf Basis von alten Synapsen. Das bedeutet, auf Basis von bestehendem Wissen, weiteres Wissen oder bestehenden Erfahrungen, neues Wissen zu machen, ist eben einfacher. Dementsprechend auch die Lerninhalte zu wählen. Sebastian, nochmal vielen Dank an dich. Es war super spannend, es war super inspirierend, mit dir zu sprechen. Ich hoffe, das ging Ihnen auch so. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bedanke mich auch bei Ihnen für die Aufmerksamkeit und wir hören uns zur nächsten Episode wieder. Auf Wiederhören. Tschüss.
Sie wollen keine Folge verpassen? Dann abonnieren Sie jetzt Level Up Klinikführung. Weitere spannende Themen finden Sie auf cb.iww.de, dem Online-Portal zum CB-Chefärztebrief.